Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zur ersten Ausgabe 2026 vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und man hört, irgendwie bin ich verflucht, ich bin schon wieder leicht erkältet. Na gut, vielleicht die Jahreszeit, aber die letzten Monate habt ihr es alle mitbekommen, ich bin immer wieder erkältet, aber es soll ja nicht das Thema sein. Heute haben wir einen Gast dabei. Der erste in diesem Jahr, der hat in Bayern schon einiges erlebt, war dann einige Monate im schönen Portugal unterwegs. Aber wer es ist und was er bisher erlebt hat, erfahrt ihr jetzt. Aber stell dich am besten mal vor. Hi Jonas.
Hi Sascha, servus. Ja, wie gesagt, ich bin Jonas, bin aus Landshut, 27 Jahre alt und seit Dezember wieder zurück aus Lissabon. Hab da einen kleinen Ausflug gemacht und ja, habe mein Studium abgeschlossen als Wirtschaftsingenieur und war bis jetzt Fußballprofi, 2,5 Jahre und war eben bei Bayreuth und Würzburg. Aber genau, da kommen wir dann im Verlauf nochmal drauf.
Ja, definitiv. Und wie es bei uns natürlich Tradition ist, ist das Aktuelle. Ich würde das Aktuelle kombinieren mit einer Lissabon-Zeit, weil die war ja relativ kurz, leider Gottes. Aber da kommen wir bestimmt gleich dazu. Aber jetzt erstmal das Hauptthema oder das Wichtigste, sag ich mal, wie du schon sagst, du bist zurück in Bayern. Zurück bei einem Verein, wo du schon mal warst, beim TSV Buchbach. Wie kam es dazu und warum hast du dich wieder für die Heimat entschieden?
Ja, also ich glaube tendenziell, ich hatte dort sehr schöne 4 Jahre, damals im Buchbach. Ich glaube, ich bin da 2019 hingegangen, eben 4 Jahre. Die Zeit war richtig schön. Ich bin auch immer in Kontakt geblieben mit den Personen dort. Und dann hat sich das einfach jetzt zum Schluss ergeben, wo man sagt, okay, das macht Sinn, auch in Bezug auf die Zukunft, dann mit jobmäßig und natürlich immer noch in der höchsten dann Amateurliga zu spielen. Und genau, deswegen sind wir am Ende dann wieder zusammengekommen.
Ja, perfekt. Ist ja auch natürlich schön, dass es auch wieder so geklappt hat. Vor allem, wie du schon sagst, du warst einige Jahre in Buchbach. Und wir, wie ich dir geschrieben habe, hatten schon einige Jungs aus Buchbach. Also auch wenn wir aus Nürnberg sind und natürlich den ersten FC Nürnberg favorisieren, haben wir natürlich auch in der Regionalliga da unsere Favoriten. Und da gehört auch Buchbach unter anderem dazu. Und eigentlich alle Vereine, wo unsere Gäste spielen, verfolgen wir natürlich, aber da umso schöner, dass wir da auch schon 3 Jungs hatten, beziehungsweise jetzt aktuell 2, weil der Trainer ist ja jetzt in Fürth. Wie bist du von der Mannschaft denn aufgenommen worden? Ich meine, ich weiß, du bist erst seit 2-3 Tagen offiziell in Buchbach, aber hattest doch schon ein Training mit den Jungs. Wie bist du aufgenommen worden?
Sehr gut, also wie man es eigentlich in Buchbach auch erwartet. Ich kenne ja noch einige Jungs wie Bene Ort, wie Daniel Muteba, Sammy Amadi. Das sind ja doch noch einige Jungs, die wo ich eben von der Zeit damals noch kenne. Ich habe auch dann im Vorhinein schon mal mit ein paar wieder ein bisschen mehr Kontakt aufgenommen, um einfach zu fragen, wie es ist, wie die Stimmung ist. Und ja, deswegen wussten die eigentlich schon, dass es relativ gut aussieht dann. Und wurde auf jeden Fall sehr gut aufgenommen. Ich hatte jetzt ein Training, war dann am Wochenende noch nicht spielberechtigt, aber jetzt am Montag geht es dann eigentlich so richtig los, wo man in die erste Trainingswoche reinstartet. Aber wie gesagt, sehr herzlich empfangen worden. Und ja, genau.
Ja, perfekt. Dann können wir ja, ich weiß, du warst jetzt eher von der Ferne mit dabei, aber du hast bestimmt auch die Saison verfolgt. Letztes Jahr war ja die Vizemeisterschaft, womit keiner gerechnet hat in Buchbach, glaube ich. Und jetzt ist wieder eine normale, ich sag mal typische Buchbach-Saison aktuell. Im Mittelfeld dabei, 10. Platz, also gesichertes Mittelfeld. Wir hatten ja auch schon Jahre, wo Buchbach bis zur Relegation kämpfen musste. Aber wie ist dein Blick auf die Saison aktuell?
Ja, also ich glaube, die sind jetzt nicht so gut gestartet wie jetzt, ich sag mal im letzten Jahr. Und trotzdem ist es immer noch eine sehr gute Mannschaft. Und natürlich, wie es auch immer in Buchbach war, ist zuerst immer der Klassenhalt natürlich das Ziel. Aber ich glaube, es war jetzt schon ein kleiner Umbruch, jetzt natürlich auch mit Ali, der wo dann weggegangen ist, zu Fürth eben. Und ja, merkt man natürlich schon noch, dass ein paar Spielsituationen, beziehungsweise dass die Mannschaft natürlich noch ein anderes System in sich hat. Aber wie gesagt, also ich glaube, wir werden da noch einen guten Job in der Rückrunde machen.
Ja, definitiv. Ich habe mir jetzt die Tabelle mal aufgerufen. 27 Punkte nach 20 Spieltagen. Immer noch 12 Punkte Abstand auf den ersten Relegationsplatz, wo gerade Augsburg 2 ist, aber die haben 3 Spiele weniger. Ich meine, wie du schon sagst, es ist trotzdem eine relativ gute Saison für Buchbach. Ich wollte es auch nicht schlecht reden. Ich meine, letztes Jahr Vizemeister war eine absolute Überraschung und ich habe das, glaube ich, richtig krass abgefeiert, weil mein Buchbach, wie du auch schon sagst, eigentlich erstes Ziel Klassenerhalt und dann ruhige Saison. Aber ja, klar, Umbruch ist in der Regionalliga ja, glaube ich, gang und gäbe, leider Gottes.
Genau, aber wie gesagt, ich glaube, Buchbach entwickelt sich sehr gut in die Richtung. Ich glaube, das war schon nochmal so, jetzt auch mit der Platzierung von der letzten Saison, mit dem zweiten, mit der Vizemeisterschaft eben, dass man schon auch langfristig halt schauen will, dass man auch von dem Klassenhalt eben wegkommt und zu sagen, okay, man will einfach Kontinuität auch in Hinblick jetzt, dass man sagt, okay, man hat immer die einstelligen Tabellenplätze in Sicht und ich glaube, dass das Potenzial auf jeden Fall da ist. Ich glaube, die Infrastruktur, die wird auch immer besser. Aber wie gesagt, man muss auch immer auch berücksichtigen, Buchbach ist Buchbach. Und genau.
Ja, definitiv. Und wenn man aber jetzt auch auf die Tabelle schaut, natürlich haben manche Vereine weniger Spiele wie ihr. Aber jetzt mal abgesehen davon, Stand jetzt sind es ja nur 5 Punkte auf Platz 5. Also trotzdem noch eine überragende Saison.
Absolut, absolut, genau.
Bevor wir jetzt den Rundflug starten, müssen wir natürlich auch das Thema Portugal mal ansprechen. Und ich meine, du bist da im Sommer hingewechselt, wenn ich richtig informiert bin. Am Ende des Tages waren es 3 Kurzeinsätze, also einmal eine Halbzeit, einmal 6 Minuten, einmal 1 Minute. Ja, ich nehme uns einfach mal mit.
Ja, also liest sich schlimm oder was heißt schlimm? Ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Interviews gesagt. Das ist sportlich war es jetzt nicht unbedingt die beste Zeit. Trotzdem von der Erfahrung halt enorm gut und auch wichtig, dass ich den Schritt mal gemacht habe. Vielleicht auch nochmal dahin zu bezogen. Wir sind angereist, also ich und Jan, also Jan Dahlke, der wo jetzt bei Hessen Kassel spielt, sind mitten in der Saison eigentlich dort ja gelandet. Hatten dann ein bisschen Probleme am Anfang, beziehungsweise auch ich, weil wir waren schon fit, aber klar, wenn man dann komplett einsteigt, man hat neue Rahmenbedingungen, das Wetter ist komplett anders, das Klima ist anders und da muss man sich auch erstmal drauf einstellen. Deswegen haben wir die ersten 2 Wochen waren wir ein bisschen, ja, ich würde jetzt sagen, nicht überfordert, aber man muss sich erstmal an das Ganze klimatisieren, an die ganzen Begebenheiten. Hatte dann am Anfang auch eine kleine, nicht Verletzung, würde ich es nicht nennen, aber irgendwie so im Oberschenkel waren immer so, ja, war immer ein komisches Gefühl, also meistens so in Richtung, ja, Zerrung, würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Habe das dann aber auch relativ schnell wieder wegbekommen. Aber das Ding war halt, dass es auch der Investor, was halt dann auch der Hauptgrund war, relativ schnell die Info gegeben hat, dass er wieder aussteigt aus dem Ganzen, wieso auch wir dann eigentlich nach Portugal gegangen sind. Das war ja eben dann wegen dem deutschen Investor. Und ja, dann hat man halt schon gemerkt, dass auch die Portugiesen das schon sehr, ja, ich würde jetzt mal sagen, auf sich selber schauen. Das heißt, wir haben eigentlich dann wenig Rollen mehr gespielt dort im Verein. Auch in der Mannschaft wurden wenig berücksichtigt. Und dann hat sich das eigentlich so ein bisschen ja, auf die geringe Spielzeit reduziert, sage ich mal. Also wir konnten trainieren, das war alles okay. Gab auch nie Probleme intern. Aber ja, wie man halt weiß, okay, ein deutscher Investor kommt, deutsche Spieler sind da, der deutsche Investor geht wieder raus. Dann war es eigentlich nur absehbar, dass wir wahrscheinlich halt dann auch ja irgendwann den Hess wieder den Verein verlassen werden. Weil eben dann die finanziellen Möglichkeiten auch nicht mehr gegeben waren.
Ja klar, definitiv verstehe ich natürlich auch und mit der Hintergrundstory hätte ich das, glaube ich, alles anders aufgebaut, weil irgendwie habe ich dazu wenig gelesen. Aber nehmen wir es doch allgemein, weil ich meine, es war in einer bisherigen Karriere der erste Auslandsaufenthalt. Ich meine, Portugal kennt man eigentlich so hier in Deutschland nur die Top-Liga, also die erste Liga mit Benfica, Porto und wie sie nicht alle heißen. Aber wie war es denn für dich, erstmal in der Drittklassigkeit in Portugal zu spielen, weil Dritte Liga, du weißt selber, Deutschland hat man sowas noch nie gehört.
Boah, habe ich auch schon viele Fragen gehört, wie es dort im Ausland ist. Also generell würde ich es schon jedem empfehlen, wenn man sowas machen kann. Generell auch jetzt bei mir war es schon, glaube ich, der richtige Schritt, auch nach dem abgeschlossenen Studium, dass man eben sowas probiert. Grundsätzlich zur Qualität dort. Ich glaube, man muss da schon ein bisschen differenzieren, dass die, also du hast eben die dritte Liga, die ist gestaffelt in zwei. Ja, nochmal in zwei Ligen, sage ich mal. Du hast einmal die Nordstaffel und einmal die Südstaffel, glaube ich. Da, wo jeweils 10 Vereine drin sind. Und dann gehen praktisch von den jeweiligen Ligen die ersten 4 in die Playoffs. Und deswegen ist es eigentlich relativ einfach, in die Playoffs zu kommen, weil eben die 4 Mann oder die ersten 4 Mannschaften praktisch schon ja, das erreichen können. Die Qualität an sich von den Mannschaften, würde ich eigentlich behaupten, ist überwiegend Regionalliga-Niveau. Du hast aber schon wahrscheinlich so 2, 3 Mannschaften, die würde ich eher in die Bayernliga setzen. Und jetzt ohne mal, dass ich in der dritten Liga gespielt habe, würde ich aber auch behaupten, dass so 2, 3 Mannschaften auch dieses Niveau hätten, dass sie in der dritten Liga spielen könnten. Aber wie gesagt, also grundsätzlich würde ich sagen, ist eigentlich Regionalliga-Niveau. So würde es man jetzt betiteln. Die zweite Liga dort, ich habe da auch viel mitbekommen, ist nicht recht viel anders da. Da sind halt meistens die Strukturen einfach viel besser. Und gut, die erste Liga, da kennt man eh die Mannschaften dann dort. Aber genau, das ist, wie gesagt, die dritte Liga ist da sehr, sehr hoch angesehen, auch in Portugal. Ich hätte mir das auch gar nicht so vorgestellt am Anfang. Aber es wird jedes Spiel wird live übertragen. Da ist immer sehr mediale Präsenz auch. Man hat natürlich nicht so viele Zuschauer, das ist auch klar. Aber so die Portugiesen nehmen das schon wirklich sehr ernst. Also das ist schon sehr professionell dort. Das hat mich selber schon auch ein bisschen überrascht, weil ich es irgendwie nicht so gedacht hätte. Aber genau, das wären so meine Einschätzungen gewesen.
Aber es hört sich ja schon verdammt gut an, wenn du mal vergleichst, andere Länder, wo noch kleiner sind als Portugal, da bist du ja dann in der zweiten oder dritten Liga Amateur, Amateur, Amateur da, wo die gerade mal so Teilzeitverträge haben. Aber das hört sich ja dann schon verdammt relativ professionell alles an.
Ja, also ich würde schon sagen, dass alles schon professionell aufgebaut war. Klar, finanziell gibt es da schon nochmal andere Themen. Wir waren halt ja geholt worden auch von dem Investor. Deswegen hatten wir auch dementsprechend die Verträge dann auch vor Ort. Es gab natürlich schon auch Spieler oder auch generell ist dort das Durchschnittsgehalt jetzt nicht so enorm hoch, aber trotzdem machen die das alles professionell. Also wir hatten auch, wie gesagt, in der Frühtraining es war eigentlich von jedem auch der Hauptjob. Also es arbeitete auch niemand nebenbei. Und deswegen kann man das schon so aus professionell einstufen, würde ich schon behaupten, ja.
Ja, perfekt, perfekt. Hört sich ja trotzdem ganz gut an. Und für dich war es ja dann im Endeffekt, auch wenn es leider nur für die paar Kurzeinsätze gereicht hat, eine geile Erfahrung, glaube ich. Auch vom Lebensstil, ich meine, außerhalb von der Bubble, weil ich meine, Bayern ist Bayern, egal wo du in Bayern lebst.
Ja.
Außerhalb der Bubble mal zu spielen und was Neues zu sehen. Und jetzt, glaube ich, einfach mal wieder richtig durchzustarten an den Buchbach, um wieder auf das Thema am Anfang zu kommen.
Genau, also das war auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Wie gesagt, gerade am Anfang, wo das Wetter auch noch unglaublich schön war, haben wir dann die Möglichkeit gehabt, dass wir nach dem Training um 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr auch dann Richtung Meer fahren konnten, das auch wirklich mitnehmen konnten. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach, dass du das hier irgendwo in Deutschland hast. Die Lebensqualität ist natürlich viel besser, wenn du allein schon ja, 20 Minuten dann zum Meer hast oder 20 Minuten dann ja, zu einer richtig schönen Stadt mit Lissabon. Das ist wirklich sehr gute Lebensqualität, auf alle Fälle. Und wie gesagt, ich bin auch wieder froh, am Ende, dass ich jetzt wieder hier bin, und freue mich auf die Zeit dann.
Ja, definitiv. Ich meine, es ist auch ein Unterschied, wenn du Winter in Deutschland verbringst, bei minus keine Ahnung wie viel Grad in der Nacht und dann in Portugal. Ich kann es mir zwar vorstellen, dass es auch kühler ist als im Sommer, aber es ist trotzdem schöner wie hier, oder?
Ja, absolut. Absolut. Also ich glaube, wir hatten dann, wir haben ja bis zum 21. Dezember hatten wir trainiert, und du konntest immer mit Pullover und so trainieren. Also da war jetzt nie so, dass du eine Winterjacke gebraucht hast. Ich hatte tatsächlich auch gar keine dabei, gar keine Winterjacke. Die hatte ich auch nie gebraucht. Also man hat auch wirklich so im November, Mitte November auch teilweise oder Phasen hat es gegeben, wo wir mit kurzer Hose rumlaufen konnten. Also das war schon. Ja, war schon sehr cool, muss man sagen. Wenn man dann natürlich auch die Bilder von zu Hause bekommt, gerade jetzt aus Bayern oder aus Landshut, wo es dann ja schon den ersten Schnee oder so gab, dann war das schon cool.
Ja, klar, auf jeden Fall. Na gut, ich meine, ich komme ja aus Nürnberg, aber da war der ja außerhalb von Nürnberg Schwabach auf dem Dorf. Aber da war der erste richtige Schnee letzte Woche.
Ja, erst letzte Woche der richtige Schnee.
Der richtige Schnee. Es hat mal zwischendurch
Okay.
geschneit. Ja, okay, war in Ordnung, aber so richtig, das Verkehrschaos war und ich bin am Montag nicht mehr auf die Arbeit gekommen, ist auf Deutsch gesagt, weil ich im Dorf wohne und da den Berg hoch, keine Chance mit dem Auto. Ja, war letzte Woche.
Ja, Wahnsinn.
Deswegen, aber ich brauche den Schnee nicht. Ich habe jetzt einen 2,5-Jährigen, der den Schnee feiert und liebt, aber ich brauche den Schnee nicht und ich glaube, wir Erwachsenen brauchen den Schnee allgemein nicht.
Nee, also ich glaube, wenn man zum Skifahren fahren will, dann gibt es da genügend Möglichkeiten. Aber ja, da hast du recht.
Ja gut, jetzt würde ich sagen, haben wir das Aktuelle in knapp 16 Minuten besprochen, plus deinen Aufenthalt in Portugal. Und jetzt, wie es bei uns absolute Tradition auch ist, starten wir einen Rundflug. Und ich meine, du bist ja 98er Baujahr, also 5 Jahre jünger wie ich. Du kannst dich wahrscheinlich noch mehr erinnern, wie alles begann. Wie und wann hast du mit dem Fußballspielen angefangen und vor allem welchen Verein? Weil die erste Station, was ich gefunden habe, war U15.
Oh, ja, da bist du, glaube ich, ganz falsch unterwegs. Aber ja, ich habe angefangen bei mir im Heimatdorf. Das ist der SSV Weng. Da bin ich auch aufgewachsen, habe, glaube ich, müsste, glaube ich, 4 Jahren sein, wo ich Fußballspielen angefangen habe. Auch der Papa war dann Trainer, Langtrainer. Bin dann bis zur D-Jugend oder bis zur E-Jugend, glaube ich, bei Weng geblieben. Dann gab es schon die, ja, wie soll man sagen, nicht Anfragen, aber da gab es dann schon das Nachwuchsleistungszentrum in Dingolfing, oder beziehungsweise die Stützpunkte, wo immer dann montags trainiert wurde. Da bin ich dann in der E-Jugend hingewechselt, das müsste dann die U12 gewesen sein oder U13. Dann bin ich zum FC Dingolfing gewechselt und habe dann dort auch bis zur U17 gespielt, nee, bis zur U16 gespielt und bin dann von Dingolfing nach Landshut gewechselt. Das war dann das zweite Jahr in der U17. Wir sind dann da auch Meister geworden und aufgestiegen. Und dann sind wir. Oder bin ich in die U19 von Landshut? Da haben wir dann den Bayernliga-Aufstieg auch geschafft. Hab dann ein halbes Jahr noch Bayernliga dort gespielt und hab dann eigentlich schon einen Vertrag bei der ersten Mannschaft unterschrieben gehabt. Und dort war ich dann 2,5 Jahre auch, also bei der Spielvereinigung Landshut, die wo jetzt auch sehr gut marschieren, muss man sagen, in der Landesliga, die wo wahrscheinlich höchstwahrscheinlich dann auch hochgehen werden in die Bayernliga. Müsste Bayernliga Süd dann sein. Und genau, bin dann dort 2,5 Jahre geblieben und dann kam die Anfrage von Buchbach und dann hat sich das mit Buchbach ergeben. Genau.
Ja,
Das waren dann so
perfekt.
die, ja.
Ja, perfekt. Jetzt hast du ja schon deine Jugend eigentlich komplett durchgearbeitet.
Ja.
Aber da ich ja, wie gesagt, aus dem Neumarkt-Jura-Kreis komme, wenn man auf BEV-Sprache spricht, wie war denn da das Niveau bei euch oben in Dingolfing und Landshut? Das ist ja trotzdem nochmal ein ganz anderer Spielkreis.
Ja, also es war schon relativ gut. Also wir haben auch in Dingolfing und in Landshut haben wir, glaube ich, in den zwei höchsten Ligen dort gespielt, eben in den Bayern-Ligen, sag ich mal, was man auch in der U17, glaube ich, ja, eigentlich das Höchste da spielen kann. Also sprich, die Qualität war schon gut. Aber klar, du hast natürlich, das waren jetzt keine Mannschaften wie zum Beispiel Bayern 60, Greuther Fürth oder Nürnberg. Solche Mannschaften hatten wir natürlich nie in der Liga, außer die Zweiermannschaften, beziehungsweise jeweils den jüngeren Jahrgang, die waren bei uns immer in der Liga. Aber sonst waren die Profimannschaften, waren da meistens so ein bisschen separiert. Und genau, aber wie gesagt, das, die Qualität, die war schon auch in dem Bezug schon sehr gut.
Okay, und wie war denn auch für dich zum Beispiel die Umstellung? Weil du meintest ja, du bist von deinem Jugendverein zum ersten Stützpunkt, also größeren Verein Dingolfing, und dann wieder weiter zum nächsten Stützpunktverein. Wie waren da die fußballerischen Unterschiede für dich und wie schwer ist es dir gefallen, dich umzustellen?
Also ich glaube, von Weng aus nach Dingolfing war es schon der größte Step. Weil wir hatten schon, also ich habe dann ja in Weng noch gespielt gehabt in der Jugend und wir hatten dann jeden Montag immer trotzdem in Dingolfing schon Training, das war meistens schon ein Jahr davor. Und dann hat man schon gewusst, okay, wie ist die Qualität so ungefähr, kann man da mithalten? Und es war eigentlich dann relativ gut. Aber dann, wo der Wechsel auch nach Dingolfing kam, hat man natürlich schon die Umstellung am Anfang schon deutlich gemerkt. Noch dazu, wenn man halt dann dort schon dreimal in der Woche trainiert, plus das Spiel am Wochenende. Dann ist es schon eine deutliche Umstellung und auch natürlich eine Umstellung, wenn du die ganzen jungen Kids, sag ich mal, vom Umkreis in einer Mannschaft dann hast. Und deswegen war das da schon so der größte Step oder der größte Unterschied. Ja, also ich würde sagen, eigentlich vom Heimatverein, sprich vom Jugendalter zum ersten Verein oder ersten höheren Verein wie Dingolfing.
Okay, und jetzt kommt dann noch eine weitere Frage. Wie war es denn für dich von der A-Jugend nach oben in den Herrenbereich? Ich meine, das hatten wir ja alle, die wo Fußball gespielt haben oder Fußball spielen. In der Jugend warst du halt so mit dabei und dann bist du hochkommen oder warst dann richtig gut in der Jugend, dann hochkommen, auf einmal spielst du gegen 35-Jährige und breitest dann den ab. Wie war es da für dich?
Ich glaube, ich habe das relativ gut erwischt damals, weil wir hatten einen guten Trainer mit Flo Baumgartl, der wo uns relativ früh gefordert hat oder gefördert hatte. Das war auch mein U17-Trainer damals in Landshut dann, wo wir Meister geworden sind. Und der hat mich dann später auch in die erste Mannschaft hochgezogen. Und wir haben dann da schon ab und zu mal in der ersten Mannschaft mittrainiert. Das heißt, wir wussten schon, okay, welches Niveau ist ungefähr dort, wie muss man sich, ja, sag ich mal, benehmen, sag ich mal, weil es ja doch schon auch ein deutlicher Unterschied ist, wie du schon eben gesagt hast, wenn du jetzt nicht mehr mit Gleichaltrigen oder gegen Gleichaltrigen spielst, sondern eben halt auch mal ein 35-Jähriger dabei sein kann, und du eben natürlich auch 35-Jährige als Mitspieler hast. Das darf man ja auch nicht verkennen. Und ich muss aber trotzdem sagen, für mich war es nicht so schlimm. Der Übergang, also für mich war es eigentlich angenehm, ich tat mich relativ leicht in dem Sinn, habe dann auch eigentlich ja von Anfang an eigentlich immer gespielt, und ich glaube, das war auch gut, dass man so Stück für Stück einfach reinkommt mit den Trainingseinheiten und dann nebenbei aber trotzdem noch teilweise ein bisschen A-Jugend gespielt, um dann natürlich auch nochmal, ja, da auch nochmal die Erfahrungen mitzunehmen. Weil ich glaube, das ist nochmal schon ein Unterschied ist, wenn du frisch aus der A-Jugend rauskommst und noch keinen Kontakt zu den Herren gehabt hast und dann eigentlich ab Sekunde 1 eigentlich performen musst in der neuen Saison. Und bei uns war das halt so ein bisschen fließender Übergang, weil wir eben die Möglichkeit hatten, als A-Jugendspieler noch dann bereits bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren und dann auch phasenweise dann zu spielen und dann eigentlich innerhalb von, ich glaube, das waren so 3, 4 Wochen relativ schnell hochgezogen worden.
Ja, da hast du echt einen Vorteil dadurch. Also wir hatten die Möglichkeit bei uns auch, aber ich war da eher einer von denen, wo nur A-Jugend gespielt hat. Als ich dann nach der A-Jugend im Herrenbereich hoch bin, beziehungsweise bin ich direkt in die Privatmannschaft zu meinem besten Kumpel gewechselt, weil ich beruflich nicht mehr so oft ins Training konnte. Und ja, erstes Training. Ich habe mir gedacht, geil, ich bin ein 19-jähriger geiler Fußballer. Hab seinen Vater gesehen, der 55 war, aber Privatliga gespielt hat. Ich lag wie eine Schildkröte am Boden nach dem ersten Zweikampf. Nie wieder unterschätze ich alte Männer.
Ja, das stimmt absolut. Das stimmt absolut.
Hätte ich die Erfahrung gehabt wie du, dass ich manchmal im Jugendbereich schon hochkommt, hätte ich mein Maul nicht so weit aufgemacht. Aber ich lag, wie gesagt, wie eine Schildkröte am Boden und wurde ausgelacht.
Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist schon schwierig, wenn man da komplett frisch rauskommt. Man weiß eigentlich nicht, was einen erwartet. Und wir haben ja auch U19 Bayernliga gespielt und die Herrenmannschaft war da Landesliga. Das heißt, eigentlich von der Liga her waren wir als A-Jugendmannschaft höher als die Herrenmannschaft. Und da denkt man dann schon, ja, da kann man ja locker mitspielen. Aber dass das dann viel schneller ist, das Spiel, viel intensiver ist, das Spiel, das unterschätzt man schon richtig am Anfang.
Ja, definitiv. Und auch die Erfahrung der Alten halt. Also ich meine, die Jungen, die rennen ja teilweise wie die Gestörten auf den Ball. Und der Alte macht das halt mit Auge und Stellungsspiel. Und das unterschätzen die meisten 18-, 19-Jährigen halt, wenn sie ja gegen einen Älteren spielen.
Genau, richtig, ja.
Ja, dann kommen wir mal dazu. Du hast dann in der Landesliga im Herrenbereich 2 Jahre, 2,5 Jahre, weil du hast ja als A-Jugendspieler schon 14 Spiele gespielt im Herrenbereich. Eigentlich Stamm gespielt, absoluter Stammspieler. Einmal 33 Einsätze, einmal 34 Einsätze, insgesamt 9 Tore und 18 Vorlagen als Defensivspieler. Eigentlich überragend. Dann war natürlich der Schritt klar, dass irgendwann ein höherklassiger Verein kommt. Und wie du ja schon gesagt hast, kam der TSV Buchbach auf dich zu. Das war genau diese hässliche Corona-Saison, wenn ich mich nicht verrechne. Ja, wie waren deine Gedanken da? Also ich meine, erstmal der Wechsel auf einmal von der Landesliga in die Regionalliga, das sind ja zwei Ligen höher. Da war die Umstellung bestimmt nochmal ganz anders als vom Jugendbereich in den Herrenbereich. Und vor allem, wie ging es dir dann, wenn du denkst, ja geil, jetzt wechsle ich da hoch und gefühlt ein Jahr später war Corona und alles war vorbei.
Ja, das war natürlich schon gleich am Anfang, wo das natürlich dann Thema war, war das schon schwierig, das auch dann so mitzunehmen, weil man natürlich auch voller Euphorie ist. Man will anpacken und man will Gas geben. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte ein Jahr früher tatsächlich nach Buchbach gehen können, habe mich aber dann damals bewusst entschieden, nochmal in Landshut zu bleiben. Weil ich einfach für mich ja das einfach richtig fand, einfach nochmal, wie gesagt, nochmal eine konstante Saison zu haben, wo ich wirklich alle Minuten wieder spiele. Und das waren ja wirklich 2 Jahre, wo ich, glaube ich, eine Minute verpasst habe und jedes Spiel gespielt habe. Und das ist schon auch, glaube ich, sehr selten, dass man das auch wirklich dann so durchspielt. Und das war auch nochmal wichtig für mich, dass ich dann auch da nochmal das selbstverständlich habe, auch in der Regionalliga, also auch 2 Ligen höher, schon mit der Intention hingegangen zu sein, um zu sagen, okay, ich will auch spielen. Ich habe natürlich davor auch viele Spiele und so geschaut und wusste natürlich auch ein bisschen das Niveau einzuschätzen. Aber klar, es ist dann relativ gut auch gelaufen am Anfang für mich in Buchbach. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf das Corona-Thema, das war natürlich schon heftig. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele wir am Anfang gespielt haben. Und dann war das eigentlich relativ früh, wo das ja das Corona dann gekommen ist. Und das war dann schon eine komische Situation, weil teilweise durften wir dann schon aus Profimannschaft bzw. aus der Regionalligamannschaft dann ein bisschen eher wieder einsteigen, mit Masken dann in der Kabine, weil wir ja eben dann auch in der Regionalliga spielen. Das war dann teilweise schon echt komisch, muss man sagen, ja. Und man hat natürlich auch, das darf man auch nicht sagen, man hat auch viele Spiele dadurch verloren. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich nochmal 20, 30 Spiele mehr in der Regionalliga, wenn die Phase eben nicht gewesen wäre.
Ja klar, ich kann nur sagen, in der Saison, in dieser Bayern Regionalliga, Bayern-Saison 19-21, wie sie am Ende hieß, warst du am Ende des Tages bei 11 Einsätzen. Wenn Corona nicht gewesen wäre, hättest du, wie gesagt, locker 30 Spiele mehr. Aber genau. Die Corona-Zeit war, glaube ich, für alle die Hölle. Ich kann nur wieder von meinen Geschichten auspacken. Ich glaube, beim Hippo habe ich genau dasselbe gesagt. Ich bin mit meinem Kollegen, mit dem ich den Podcast hier produziere, irgendwann, als wir laufen gehen durften, als der Söder gemeint hat, ja, in Bayern darfst du mit einer Person außerhalb deines eigenen Haushaltes Zeit verbringen, sind wir jeden Tag laufen gegangen. Irgendwann hatten wir kein Ziel mehr vor Augen. Wie hast du dich motivieren können? Weil wir hatten dann irgendwann überhaupt keinen Bock mehr.
Ja, also war bei uns ähnlich. Also wir sind auch jeder einzeln meistens gelaufen. Wir hatten dann Zoom-Calls mit einem Trainer, wo wir alle dann in so einem, ja, wie damals auch die Profimannschaften gefühlt. Wir haben dann Stabis zu Hause miteinander gemacht. Ja, also ich glaube, das war wirklich für jeden eine komplett komische Situation, weil du wusstest nicht, okay, wie lange geht es, wie bleibt die Motivation. Gut, ich sag, bei uns ging es noch, weil ich habe ja nebenbei mein Abitur noch gemacht dann. Oder habe ich da schon, nee, da habe ich schon studiert, genau. Das heißt, ich hatte ja trotzdem immer irgendwas am Tag, was ich dann tun musste. Das war schon auch nochmal ein wichtiger Faktor dann dabei, weil ich glaube, wenn du halt dann nur rein professionell bist und kannst halt dann wirklich gar nichts nebenbei machen, dann war das echt eine schwere Zeit. Und so mit dem Studium ging es eigentlich. Also da hat man dann schon den Tag irgendwie, ja, rüberbringen können.
Ja klar, auf jeden Fall. Aber ich meinte ja auch, so fußballerisch, wie konntest du dich als Fußballer irgendwie noch motivieren? Weil ich meine, okay, ihr habt Stabi-Übungen als Team gemacht. Ihr habt vielleicht mal für euch laufen gehen können oder so. Aber ich bin ja Jugendtrainer seit 16 Jahren. Also ich bin schon ewig Jugendtrainer und es war für meine Kids auch so eine schwere Zeit. Ich bin ja froh, dass ich keine meiner Spiele verloren habe, weil wir haben halt dann so Video-Challenges gemacht mit Mülleimer-Treffen und so weiter per Video. Aber ich habe von anderen Amateur-Dorfvereinen gehört, dass so viele Spieler aufgehört haben, weil sie dann das eine Jahr Corona keinen Bock mehr hatten. Wie konntest du dich dann noch trotzdem mit motivieren? Ich weiß, ihr spielt auf einem ganz anderen Niveau wie wir. Da geht es um noch viel mehr als im Dorf, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich glaube, das war bei mir immer so, okay, das ist nur ein paar Wochen und dann geht es schon. Also es war irgendwie nie so, wo ich gesagt habe, okay, ich habe die Motivation verloren. Ich habe immer gedacht, okay, nächste Woche kann es wieder anders ausschauen. Klar, dann war schon irgendwann der Zeitpunkt, wo man denkt, so, okay, boah, jetzt ist schon echt lang und wie geht's weiter und wie lange soll man noch warten? Da, wo man dann schon gemerkt hat, okay, die Motivation lässt dann schon ein bisschen nach. Aber ansonsten war das immer so, okay, wann gehen wir wieder raus? Und ich glaube, wir konnten ja eh im Verhältnis zu den normalen Amateurvereinen konnten wir relativ früh wieder anfangen. Das heißt, wir konnten uns ja trotzdem treffen. Wir konnten zwar nicht duschen dann vor Ort, aber konnten dann einigermaßen draußen trainieren. Deswegen war das ein bisschen absehbar und die Motivation war dann natürlich ein Tick höher, wo es dann irgendwann geheißen hat, ja, die Regionalliga Bayern kann schon langsam wieder, ja, den Trainingsbe oder den Trainingsbetrieb ein bisschen wieder anfangen. Aber klar, also die Motivation war da schon schwer auch. Also das ist man dann auch am Anfang gar nicht mehr gewohnt, wenn du dann wirklich so in die Trainingsroutine dann wieder reingekommen bist. Und eigentlich, ja, sag ich mal, 2, 3, 4 Wochen oder länger sogar nur die ganze Zeit zu Hause warst, dann war das am Anfang gleich schon wieder eine krasse Umstellung.
Glaube ich, und Bayern war, glaube ich, das einzigste Bundesland, wo die Regeln extrem lange hatte, weil ich glaube, der Hippo hat sogar das Bundesland verlassen, damit er auf professionellen Ebene weiter trainieren kann, ohne Einschränkungen.
Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich glaube, der ist damals zu Steinbach gewechselt.
Ja, stimmt, ja, und da habe ich noch Witze gemacht, extra das Bundesland verlassen, nur wegen den Corona-Regeln.
Genau, ja.
Ja, perfekt. Dann kommen wir mal wieder was zum Positiven. Dann kommt eine erste richtige Regionalliga-Saison. Ohne Einschränkungen, ohne Corona. 32 Einsätze, 4 Tore, 3 Vorlagen. Ich sag mal so, das war deine Durchbruchssaison und wie hat sie sich angefühlt?
Ja, das war eine super Saison. Also ich glaube, man muss auch immer schauen, wo Buchbach damals war. Und ich glaube, wir hatten damals wirklich eine gute Saison. Ich hatte persönlich eine gute Saison und die tat mir wirklich gut, auch so viele Spiele dann eben zu machen. Und ja, auf den konnte man auf jeden Fall aufbauen dann.
Definitiv, weil das Jahr drauf war auch wieder relativ geil mit vielen Einsätzen. Zwar Tore und Vorlagen sind weniger geworden, aber du hast in deiner Zeit in Buchbach so überzeugt, dass einer der, ich sag mal, Liga-Größen auf dich aufmerksam geworden ist und du dann zur Spielvereinigung aus Bayreuth gewechselt bist. Wie kam der Kontakt zustande und ja, wie war es in Bayreuth?
Der Kontakt, der war eigentlich mit Bayreuth schon ab und zu ein bisschen länger da. Man hat damals mal gemunkelt gehabt, auch wo sie dann aufgestiegen sind in der Saison, dass ich eventuell die Chance bekomme, dann dort auch den Schritt mitzugehen, in die dritte Liga. Hat dann leider nicht funktioniert, war aber auch relativ schnell dann wieder vom Tisch. Und dann war das nach der Saison mit Buchbach, wo sie dann eben abgestiegen sind, also wo Bayreuth dann von der dritten Liga abgestiegen sind, haben die einen relativ großen Umbruch gehabt. Und da ich ja immer noch so ein bisschen auf der Liste war und natürlich hat man ja auf dem Niveau dann auch einen Berater, der wo sich dann drum kümmert, war dann der Kontakt irgendwann auch mit Jörg Schmalfuß da, also sprich der Sportdirektor damals von Bayreuth. Und dann hat sich das eigentlich ergeben mit Bayreuth, war ich sehr happy, weil es ja eben ein Drittliga-Absteiger war, wo das Ziel eigentlich dann ja wieder gesteckt wurde, okay, man will so schnell wie möglich wieder hoch, also sprich die Ambition war einfach da. Und genau, deswegen war ich sehr happy, dass ich dann den Schritt vom Buchbach eben zu Bayreuth machen konnte.
Und was waren da für dich von der Struktur her, vom Vereinsleben her, denn die größten Unterschiede zwischen damals Buchbach und damals Bayreuth?
Der größte Unterschied war auf jeden Fall, dass es professionell war. Also sprich, das war so das erste Mal, wo wir dann oder wo ich dann eigentlich in der Früh auch trainiert hatte, wo man auch den Fokus dann einfach auf das Fußball gerichtet hat. Und wo natürlich auch die Rahmenbedingungen ein Tick besser waren. Also sprich, man hat ja auch ein super Stadion gehabt, mit super Fans im Background. Dann hatte man einen super Trainingsplatz, wo man gut trainieren konnte. Und auch so der ganze, ja, ich sag mal, der professionelle Lebensablauf, sage ich mal. Also wie gesagt, das ist schon ein Riesenunterschied, wenn du nicht mehr abends ins Training gehst, sondern eben in der Früh aufstehst, bist komplett frisch mit dem Kopf und trainierst dann und hast halt dann den ganzen Tag eigentlich frei. Wie gesagt, ich habe damals auch noch nebenbei mein Studium dann weitergemacht. War mir auch immer wichtig dann eben für den Kopf. Aber ich glaube, das war so die größten Unterschiede, wo man sagt, okay, man hat professionelle Bedingungen, man trainiert in der Früh und natürlich auch die Fans im Background.
Ja, definitiv, definitiv. Du hast dann sogar ein Spiel in der Landesliga gemacht, in der Nordost. Ja, kannst du ja zu deiner damaligen Zeit in Landshut mal die Landesligen vergleichen? Hast du da einen großen Unterschied gemerkt vom Fußballerischen her?
Ja, das war tatsächlich ein Spiel, weil wir damals, wurde unser Spiel abgesagt und dann habe ich mit Markus Stefandl, weiß nicht, ob der was sagt, sind wir dann zu dem, oder haben wir uns entschieden, okay, wir spielen einfach in der Landesliga mit, weil wir beide auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Spiel ist abgesagt worden oder wir waren beide gesperrt in der ersten Mannschaft und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, wir spielen in der zweiten mit und ich könnte es jetzt gar nicht mehr sagen, wie das Niveau dort war. Ich würde es jetzt aber nicht direkt anders werten wie in Landshut damals, tatsächlich.
Okay, also kann man
Also
sagen,
würde
so.
ich es ähnlich schätzen, ja.
Okay, also dass die Landesligen ungefähr auf einem Niveau spielen, weil du in anderen Bundesländern, da wird ja mal so gebettelt, welche Liga, wenn es mehrere Ligen auf einer Ebene gibt, welche stärker ist.
Hätte jetzt tatsächlich nicht sagen können, okay, das ist jetzt recht viel stärker. Wie gesagt, das war nur ein Spiel, was ich dort gemacht habe. Könnte ich jetzt nicht sagen direkt.
Okay. Dann kommen wir zur letzten Saison, bevor wir wieder im aktuellen landen. Und du bist dann nach einem Jahr nur nach Würzburg gewechselt, wo wir eben auch schon einige Jungs hatten. Wie kam es denn dazu? Weil ich meine, du hast ja gerade erzählt, du warst schon länger mit Bayreuth in Kontakt. Das ist alles richtig geil. Professionell, du hast ja auch 31 Einsätze in der ersten Mannschaft gehabt. Wieso ist nach einem Jahr Bayreuth wieder Schluss gewesen?
Also zum Ersten muss man sagen, dass ich ja sowieso vertraglich oder dass es vertraglich so abgestimmt war, dass man eben ein Jahr hat plus Option. Und damals ging das einfach nicht mehr, wo ich sagen würde, für mich in die richtige Richtung. Wir sind ja damals mit Bayreuth, glaube ich, Zehnter geworden oder Elfter sogar. Und ich wollte eben dann immer noch das Maximale eben rausholen und wollte dann noch mehr oder noch einen größeren, ambitionierten Verein. Und dann war das eigentlich relativ am Ende von der Transferphase, dass, ja, dass die Kickers Bock auf mich hatten. Und dann ist das eigentlich auch zustande gekommen, was natürlich auch nochmal ein richtiger Step war für mich, weil man die letzten zwei Saisons dann gesehen hat von den Kickers, die wo eigentlich die Regionalliga Bayern dominiert haben. Ich glaube, einmal Zweiter geworden sind und einmal Erster und dann eben den Aufstieg verpatzt haben. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, eben dorthin zu gehen, dann war das schon auch nochmal, ja, ich sag mal, Top-1-Verein in der Regionalliga Bayern zu dem Zeitpunkt.
Ja klar, also es gibt hier, sage ich ja auch, immer drei, vier, fünf Vereine, wo, sage ich mal, zu den Top-Vereinen der Regionalliga gehören. Unter anderem eben Würzburg, Bayreuth, Schweinfurt, wenn sie wieder zurückkommen, Burghausen und ja, die vier und vielleicht noch ein, zwei, wo die Ambitionen haben. Und du hast dich ja eigentlich bisher immer gut entschieden. Bayreuth, Top-Club, Würzburg, Top-Club. Auch wenn dann letzte Saison eher so mäßig lief dann gegen Ende der Saison.
Ja, absolut. Also ich glaube, da habe ich auf jeden Fall immer die richtigen Entscheidungen getroffen, da immer auch den nächsten Step eben zu gehen. Und ja, war natürlich unglücklich, auch die Saison in Würzburg. Also für mich war sportlich ja trotzdem gut. Ich habe fast alle Spiele wieder gemacht oder ich habe sehr viel Spielzeit gehabt. Hatte wieder drei Scorer wie in Bayreuth, was für einen Außenverteidiger finde ich völlig okay ist. Hatte sehr gute Datenwerte auch. Also das war für mich alles wirklich gut. Leider war es ja wirklich unglücklich. Wir hatten damals ja dann, glaube ich, drei oder vier Trainer, hatten dann am Ende die 4 Punkte Abzug. Ja, da ist schon sehr auf und ab gegangen in der Saison, muss man sagen. Also auch was wir Spieler dann da mitbekommen haben oder abbekommen haben dann im Verein, das war schon, ja, ich glaube, letztendlich haben wir trotzdem immer noch eine relativ gute Saison gespielt. Wenn man jetzt die 4 Punkte noch dazu nimmt, dann glaube ich, gehst du auf Platz 3. Man hat sich's anders vorgestellt, das absolut, aber ich glaube, mit dem Verlauf, wie es in der Saison, ja, sag ich mal, gelaufen ist, haben wir, glaube ich, das Beste noch draus gemacht.
Ja, definitiv, definitiv. Das Thema hatte ich ja mit dem Hippo auch in der Folge. Das war ja die letzte Saison, wo wir besprochen haben. Das war, glaube ich, kurz nach dem Derby gegen Schweinfurt. Da habe ich auch gesagt, im Prinzip hat Würzburg natürlich Ambitionen, in die Profiligen hochzugehen. Aber im Endeffekt seid ihr alles nur Menschen und ihr keine Maschinen. Da gibt es halt mal Auf und Abs und das sollte man halt auch akzeptieren. Und im Endeffekt war die Saison ja für die Hochs und Tiefs, was ihr hattet in dem Jahr, eigentlich eine relativ gute Saison am Ende des Tages noch.
Absolut, ja. Das
Ja,
stimmt.
gut, jetzt sind wir am Ende angekommen und am Ende des zweiten Teils ist der Anfang des dritten Teils und der dritte Teil ist der Fragenteil. Wir haben
Bin ich
einige
gespannt.
Fragen reingekommen.
Okay.
Also so 5, 6, 7 Fragen reinbekommen und ich starte gleich, sobald es da ist. Und
Jawohl.
die erste Frage kommt vom Javi Marquez. Wie war deine Zeit in Bayreuth, allgemein auch privat?
Boah, die private Zeit war richtig gut. Generell muss man sagen, Bayreuth eine richtig schöne Stadt. Zwar relativ wenig los, aber wie gesagt, eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Privat habe mich sehr wohl gefühlt. Habe auch eine WG gehabt dort mit Daniel Haubner, die wo wirklich gut funktioniert hat, wo wir eine richtig schöne Wohnung auch im Zentrum hatten, viel unternommen haben, eben auch mit Marco Stephandl, Anthony Sihre, wo wir wirklich auch viel dann zusammen als Team dann auch unternommen haben. Deswegen würde ich sagen, war das privat auch eine sehr schöne Zeit da.
Ja, perfekt. Ja, und Bayreuth ist ja wirklich schön. Ich war da auch schon das ein oder andere Mal. Ist ja von Nürnberg nicht so weit weg. Deswegen, ja, Bayreuth kann man sich schon leben lassen.
Absolut.
Dann die Annika will wissen, wie es in Portugal war. Das haben wir ja relativ am Anfang schon besprochen, aber du kannst es ja nochmal grob zusammenfassen.
Ja, also ich sag Portugal an sich war eine sehr gute Erfahrung für mich. Sportlich nicht so der Brüller, sag ich mal. Aber die Lebensqualität sehr gut. Also wie gesagt, wir hatten sehr viel Nähe zum Meer, zu der Stadt Lissabon. Und ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu machen, sollte man das immer machen. Weil ich glaube, das für einen persönlich einen Riesenwert haben kann, eben für die Zukunft.
Ja, definitiv. Dann die Annika hat noch eine Frage an dich, ob du noch Kontakt zu den Kickers-Jungs hast aus deiner Saison dort.
Ja, absolut. Also, wie wir jetzt ja schon ein paar Mal von dir gehört haben, die Rasselbande oder die Rasselbande-Gruppe, die existiert immer noch. Da wird auch fleißig reingeschrieben. Mit Hippo habe ich mich jetzt auch ein paar Mal in München getroffen, mit Wessig, Fabian. Ich glaube, ich habe da noch einen sehr guten Draht und Kontakt zu denen. Will ich auch nicht abreißen lassen, weil es wirklich sehr coole Jungs sind und wirklich ans Herz gewachsen sind auch. Und genau deswegen habe ich da schon noch einen sehr, sehr, sehr guten Draht zu ein paar Jungs.
Definitiv, und dazu kommt ja dann gleich noch eine Frage. Ich werde aber dann erstmal keinen Namen nennen, weil ich gerne dann wissen möchte, ob du die gleiche Antwort gibst, wo ich mir denken könnte.
Bin ich gespannt.
Dann der Fips möchte wissen, warum hast du dich entschieden, Buchbach zu verlassen? Haben wir ja auch schon mal besprochen, aber du kannst es ja auch nochmal schnell für ihn grob zusammenfassen.
Ja, weil ich einfach damals den nächsten Schritt in Richtung Profifußball gehen wollte. Und ich glaube, nach 4 Jahren Buchbach mit guten Leistungen hat sich damals Bayreuth perfekt angeboten, den Schritt zu machen. Und dann war das eben der Schritt, zu sagen, okay, man geht noch mehr in die Richtung Profifußball.
Perfekt. Jetzt kommen wieder Klaus, möchte gern wissen, warst du früher Fußballfan oder bist es vielleicht noch von einem Verein und welcher Verein war es?
Ja, also tatsächlich bin ich komplett aus Blauer aufgewachsen. Und wenn man bei uns in der Gegend sagt, aus Blauer, dann gibt es nur einen Verein. Das ist 60 München. Bin aufgewachsen eben als 60 München-Fan. Verfolgt den Verein auch noch. Aber jetzt so direkt Fan von irgendeinem Verein bin ich tatsächlich nicht mehr. Wie gesagt, ich verfolge mehrere Vereine. Mir ist dann eher mehr wichtig, was zum Beispiel Moritz Hanne macht, bei Cottbus macht oder eben dann Wesso in Verl. Das interessiert mich dann meistens mehr, als wie jetzt ein direkter Fan von dem Verein.
verstehe ich. Also seit ich bin ja Clubfan trotzdem noch, aber seitdem ich den Podcast hier mache, verfolge ich eher meine Gäste, was die treiben, und fieber mit denen mit, als dass ich da wirklich, ich glaube, ich war das letzte Mal im Stadion beim Club 2022. Und es heißt alles.
Ja, das stimmt.
Ja, wobei, ich wollte ja eigentlich jetzt zu Würzburg gegen Nürnberg 2, also Hippo und Marius, auch persönlich mal kennenlernen. Rat mal, was mir meine Freundin zum 10-Jährigen geschenkt hat, also zu Weihnachten fürs 10-Jährige.
Wahrscheinlich ein Urlaub dort.
Nee, Auswärtsspiel in Berlin vom Club.
Ach du, ah ja, okay.
Ist
das
geil.
Ist natürlich auch nicht schlecht.
Nee, aber das Lustige ist, ich habe mit Marius vorher noch geschrieben, ja, ich probiere zum Spiel zu kommen, und er so meinte, ja, nee, lass lieber, wenn ihr da 10-Jährige habt, dann lieber mit deiner Freundin was machen. Ja, und jetzt schenkst du mir ein Fußballspiel.
Ja, das stimmt. Ja, cool.
Definitiv. Und jetzt kommen wir, bevor wir dann zu der einen Frage kommen, gibt es noch eine. Hattest du als Kind einen Lieblingsspieler oder ein Vorbild?
Ja, würde ich schon sagen. Für mich war es meistens, oder für mich war es Toni Kroos. Ich weiß nicht warum. Hat sich irgendwann mal so aufgebaut. Finde, wie er sich gibt. Und auch damals schon seine Art und Weise, wie er Fußball spielt, fand ich immer cool. Also ich glaube, ich weiß da ein bisschen ab oder gehe da ein bisschen weg von Messi und Ronaldo, aber genau, der Spieler war so der, wo mich mit wahrscheinlich am meisten inspiriert hat.
Ja, nee, fühle ich. Messi, Ronaldo ist für mich einfach, es sind geile Fußballer, aber dieser Hype um die nervt mich. Ich bin eher so wie du, Toni Kroos oder damals beim Club noch Hanno Behrens oder so. Das sind eher meine Spieler, wo ich drauf hingeschaut habe früher.
Ja, verstehe ich.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Follower-Frage, bevor wir natürlich die Standardfragen vom Nils zu mir noch reinpacken. Punkt. Möchte wissen, wer hat denn den größten Schaden aus der Rasselbande?
Ich glaube, die hat man schon öfter gehört, oder, die Frage?
Nee,
glaube ich zumindest.
Bisher noch nicht.
Noch nicht? Ist das erste Mal von der Rasselbande? Ah, dann bin ich ja gespannt. Ja, für mich gibt es da eigentlich nur einen Namen. Und der ist für mich... ja, Marius Wohl, muss ich leider so sagen.
Okay, ich habe eigentlich...
Dich gefolgt von, finde ich, Theo Hart.
Okay, weil die Frage kam vom Hippo. Ich habe eigentlich seinen Namen erwartet.
Achso, nee, Hippo ist immer solide und sehr erwachsen, würde ich mal sagen.
Perfekt, aber jetzt wissen wir auch, wer den größten Schaden hat, ne?
Absolut.
Jetzt kommen wir zu den Standardfragen. Da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, da bist du nicht drauf vorbereitet. Notizen öffnen. Also, nenne uns deine Top 11 aus Spielern, mir egal, ob Weltstars oder ehemalige Mitspieler, ehemalige Gegenspieler. Das Einzige, was ich von dir wissen will, sind 11 Leute plus ein System.
Dann würde ich Hippo im Tor sagen. Und dann kommen wir zum System. Boah, ich würde mit einem 4-3-3 gehen. Und auf der... Boah, das ist eine... Da hast du mich gut erwischt.
Ich weiß.
Ich würde aus Innenverteidiger würde ich Tobias Rebitzer sagen. Das ist... ein sehr guter Freund noch von mir aus Landshut. Sehr guter Innenverteidiger war das. Dann würde ich Sergio Ramos dazu packen. Aus Rechtsverteidiger würde ich Trent Alexander-Arnold sagen. Als Linksverteidiger, boah, wen nehmen wir da? Ich glaube, da würde ich den von Paris nehmen. Mendes, glaube ich.
Ich glaube schon, ja.
Ja. Dann 4-3-3 haben wir gesagt, ne?
Ja.
Dann würde ich im Zentrum würde ich den Wessig auf die zentrale Position stellen. Auf der linken Seite würde ich Tobias Stehr nehmen, auch von Landshut damals. Und als Rechten nehmen wir natürlich Toni Kroos. Und vorne in der Offensive nehme ich natürlich im Sturm meinen ehemaligen Trainer Marek Mitterl. Dann würde ich rechts außen. Boah. Oh ja. Lamine Jamal. Den nehmen wir dazu. Und dann haben wir noch einen offensiven links vorne. Dann nehmen wir Julian Jusser, nehmen wir noch dazu. Den nehmen wir noch dazu vom
Sehr
Club.
gute Leute.
Ist auch ein guter Freund von mir. Oder kenne ich schon ewig. Guter Freund, also kenne ich schon ewig, Julian.
Perfekt. Die Mannschaft steht, ist schneller als erwartet. Wir hatten schon Gäste, wo
Haha,
ich
das ist gut.
die Folge ehrlich gesagt pausieren musste und ich glaube ich eine halbe Stunde da stand. Aber es ist immer wieder schön zu hören, ja, da hast du mich jetzt erwischt. Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Finde ich immer wieder schön. Aber haben wir ja eine stabile Mannschaft, die, glaube ich, in jeder Liga der Welt mithalten würde, locker.
Glaube ich auch. Das glaube ich auch, mit Sicherheit.
Definitiv. Dann kommen wir schon zur Abschlussfrage, bevor wir zu den letzten Worten kommen. Und die wäre, wen empfiehlst du uns denn als Gast?
Boah. Das ist eine gute Frage. Ich könnte ja, glaube ich, 10 Leute sagen eigentlich, aber vielleicht machen wir sogar in der Rasselbande weiter. Hatten wir Moritz Hannemann schon?
Nein, aber der wurde vorgeschlagen, aber da er in der dritten Liga spielt und
Ah, ist
Cottbus
schwierig,
mir
ja.
bis heute nicht geantwortet hat, in 4 Jahren,
Ist
ich habe dich schon
schwer.
öfters angeschrieben,
Ah, ja,
wird
okay.
schwierig.
Dann würde ich sagen, boah, von wem würde ich das gern hören? Von wem würde ich das gern hören? Der müsste, ist es egal, ob Regionalliga, Bayernliga, irgendwas oder am besten Regionalliga, oder?
Also, mir ist prinzipiell egal, ich hatte ja auch schon welche aus der Kreisklasse, aber wenn ich dann so auf die Stats schaue, hat das ja auch viel erlebt haben, wäre cool.
Oh ja, dann nehmen wir aber trotzdem Tobias Stähr. Und du wirst gespannt sein auf die Geschichte, weil der ist nämlich mit 60 aufgestiegen.
Okay, dann werde ich den mir mal vermerken und versuchen anzuschreiben und falls er mir nicht antwortet, werde ich auf dich zurückkommen.
Absolut, das kannst du machen. Aber der kennt auch Hippo auch nicht verkehrt.
Ja, dann merkt es, ich glaube, eure Rasselbande wird ja nicht nur intern bestehen, sondern die wird ja immer größer.
Ja, gefühlt. Gefühlt. Vielleicht kriegen wir den ein oder anderen Fan mal dazu.
Ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Mich hat auch gefreut.
Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Ende. Und dir gehören jetzt als Gast die letzten Worte.
Ja, Sascha, ich bedanke mich für das coole Gespräch. War sehr cool. Ich glaube, ich habe eine coole Geschichte erzählt. Vielleicht wird es die nächsten paar Jahre noch mehr, was ich erzählen kann irgendwann. Und ja, vielleicht an die Zuschauer, hört den Kanal. Ich glaube, Sascha macht einen sehr, sehr guten Job und seid gespannt auf die nächsten Geschichten.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Football KM, der Fußballpodcast mit Sascha und Nils.